SWR aktuell Kontext.
Sommer, Sonne, Erderwärmung. Die deutschen Baustellen beim Klimaschutz. Dürre, Waldbrände, Wasserknappheit. Diese Tage und Wochen geben uns einen Vorgeschmack vom Leben auf einer überhitzten Erde. Das bringt die Politik unter Handlungsdruck. Tatsächlich hat sich die Bundesregierung bereits einiges vorgenommen. Erneuerbare Energien ausbauen, gute Bedingungen für CO2-neutrale Mobilität schaffen, für eine klimagerechte Landwirtschaft sorgen. Wie kann das alles gelingen? Und wo sind die größten Baustellen? Darum geht es in SWR aktuell Kontext mit Marion Theiss. Kohle, Öl, Gas. Industrie- und Privathaushalte in Deutschland verbrennen immer noch in großem Umfang fossile Energieträger. Das setzt bedeutende Mengen von Treibhausgas frei. In der Folge heizt sich das Klima weiter auf. Wissenschaftler sagen schon lange, das muss sich dringend ändern. Die Bundesregierung will deshalb mehr Windkraft, vor allem an Land. Das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz soll dafür sorgen, dass künftig 2% der Flächen im Land für Windräder reserviert werden. Björn Dahke über die Windkraftpläne der Bundesregierung und ihre möglichen Folgen.
Reinhard Utzel steht auf einer saftig grünen Wiese. Durch sein Fernglas schaut er auf den Waldrand.
Jetzt habe ich zum Beispiel auch einen Rotmilan da drin, also einen Vogel, der bei der Windkraft ja eine entscheidende Rolle oft spielt.
Der Diplombiologe aus dem Unterallgäu erstellt regelmäßig Artenschutzgutachten für den Bau von Windrädern. Ein Jahr dauert das, mindestens. Manchmal vergehen 2 oder 3 Jahre. Ist ein bestimmtes Vogelnest in der Nähe, endet die Windradplanung. Die Abstandsregeln dafür variieren.
Beim Rotmilan zum Beispiel sind es hier 1500 Meter. In Baden-Württemberg ist man mittlerweile bei 500 Metern. Das ist natürlich ein Riesenunterschied.
Ein Unterschied, der Planung und Genehmigung kompliziert und langwierig macht. Um den Turbo beim Windkraftausbau zu zünden, hat der Bundestag Anfang Juni einige Gesetze verabschiedet. Der Ausbau der Windkraft wird darin als überragendes öffentliches Interesse definiert. Beim Artenschutz sollen künftig überall die gleichen Regeln gelten, so Umweltministerin Steffi Lemke.
Das heißt, wir schaffen bundeseinheitliche Regelungen. Das wird Entbürokratisierung in den Planungs- und Genehmigungsverfahren nach sich ziehen.
Eine schnelle Energiewende wünscht sich auch Sebastian Scholz. Er kümmert sich beim Naturschutzbund um Klima- und Energiefragen. Der NABU ist aber der Meinung, die Bundesregierung macht es sich hier zu einfach.
Wir glauben, dass das nicht rechtskräftig nach EU-Recht sein kann. Die EU-Vogelschutzrichtlinie gibt das halt nicht her, dass man nur bestimmte Arten prüft, sondern wenn, müsste man umfänglich alle Arten vor Ort prüfen.
Naturschützer Scholz geht davon aus, dass die neuen Regeln viele Rechtsstreits mit sich bringen. Und so lange baut niemand Windräder. Der NABU spricht sich außerdem dafür aus, Fledermäuse zum Beispiel dadurch zu schützen, indem man Windräder zu bestimmten Zeiten abschaltet. Betreiber könnten dazu verpflichtet werden, Systeme zu installieren, die Vogelzüge erkennen und die Rotoren dann stoppen. Bundesumweltministerin Lemke sagt mehr Geld zu für Artenschutzprogramme und Ausgleichsflächen. Doch Naturschützer Scholz überzeugt das nicht.
Wir haben noch keine Flächen für Naturschutz. Wir haben Zusagen zur Finanzierung, aber es ist noch nicht gestaltet, wie das ausgeschüttet werden soll. Und all das macht uns natürlich ein bisschen skeptisch, dass das eine kommt, das andere ist noch im Wagen. Und da brauchen wir auch mit dringend mehr Klarheit.
Grünen-Politikerin Lemke arbeitet daran. Sie will Artenschutz und Klimaschutz nicht gegeneinander ausspielen.
Es ist ein Spagat, das beides hinzubekommen. Und mit diesen Gesetzen einerseits und den anderen Maßnahmen, die ich aufgeführt habe, hat sich diese Regierung sowohl zum Bekämpfen der Krise des Artenaussterbens als auch zum Klimaschutz bekannt.
Biologe Utzel findet es richtig, dass der Artenschutz bei der Planung von Windparks eine wichtige Rolle spielt. Über manchen plötzlichen Vogelfreund wundert er sich aber.
Ich habe ehrlich gesagt in einigen Wings das Gefühl, dass die Arten auch vorgeschoben werden für andere Interessen, also andere Dinge, warum man diese Windräder nicht da haben will.
Der Rotmilan zum Beispiel leidet nach Ansicht von Fachleuten darunter, dass er schwer Nahrung findet. Oft verkleinert die Landwirtschaft den Lebensraum der Vögel, nicht ein Windrad.
Um den Klimawandel zu bremsen, braucht es eine nachhaltige Landwirtschaft mit Bioanbau und Solar auf dem Acker. Nur wie sollen die Ernteerträge gesichert werden, wenn künftig weniger gedüngt wird? Welche Maßnahmen machen Sinn, um die Ökowende in der Landwirtschaft zu vollziehen? Und wie werden sie finanziert? Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass hat sich mit dem Themenkomplex befasst.
Auch in Deutschland sind die Landwirte vom Klimawandel betroffen. Dürreperioden etwa sorgen für eine schlechte Ernte. Zugleich ist die Landwirtschaft selbst gefragt, mehr für den Klimaschutz zu tun. Ihr Anteil an den Treibhausgasemissionen in Deutschland liegt derzeit bei mehr als 7%. Um die selbst gesteckten Klimaziele bis 2030 zu erreichen, müssen die Emissionen weiter sinken, um etwa 10%. Ein wichtiger Baustein dafür ist der Ausbau des Ökolandbaus. Auch der Umbau der Tierhaltung soll einen wichtigen Beitrag leisten. Das Ziel: weniger Schweine, Rinder und Geflügel in den Ställen. Die Tiere sollen dafür artgerechter gehalten werden. Davon profitiert nicht nur das Klima, sagt Bundesagrarminister Cem Özdemir.
Win-win fürs Klima durch weniger Tiere, Win-win für den Tierschutz durch mehr Platz für die Tiere, Win-win für die Verbraucher, wenn sie beim Einkauf sehen, wie ist das Tier gehalten worden, und nicht zuletzt für die Landwirte.
Ein staatliches Tierwohl-Label auf Fleischprodukten soll Verbrauchern bei der Kaufentscheidung helfen. Geplant ist zudem, Landwirte für den Umbau hin zu mehr tiergerechteren Ställen finanziell zu entschädigen. Wie genau, darüber herrscht innerhalb der Ampelkoalition allerdings noch keine Einigung. Harald Grete ist Agrarwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Uni. Auch er plädiert für eine andere Tierhaltung. Insgesamt müsse zudem der Fleischkonsum gesenkt werden.
Das ist ein Politikmix, den man da braucht. Wir können mehr pflanzliche Nahrungsmittel in der Gemeinschaftsverpflegung einsetzen. Wir können in der Kita- und Schulverpflegung mehr pflanzliche Nahrungsmittel einsetzen.
Grete schlägt zudem vor, den Mehrwertsteuersatz für tierische Produkte zu erhöhen und den Steuersatz auf pflanzliche Produkte zu senken. Handlungsbedarf sieht er auch beim Schutz der Moore. Sie gelten als große Kohlenstoffspeicher. Allerdings tragen sie derzeit oftmals zum CO2-Ausstoß bei. Zahlreiche Moore sind trockengelegt und werden landwirtschaftlich genutzt. Um Moore wieder zu vernässen und damit CO2 einzusparen, hat die Bundesregierung Förderprogramme auf den Weg gebracht. Moore schützen, aber auch landwirtschaftlich nutzen, dafür plädiert der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied. Die Landwirte seien insgesamt bereit, nachhaltiger zu wirtschaften, sagt er, bei der Tierhaltung und auch beim Ackerbau, etwa indem die Böden effizienter gedüngt und wasserschonender bearbeitet werden.
Wir setzen auf technische Möglichkeiten, geringere Bodenbearbeitung, auf Digitalisierung, also präziseres Arbeiten.
Grundsätzlich zeigt sich Ruckwied zuversichtlich, die Klimaziele zu erreichen. Anders Agrarwissenschaftler Grete. Er ist verhalten optimistisch und sieht große Baustellen.
Das erfordert Mut zur politischen Gestaltung und Mut zur Formulierung von mittel- und langfristigen Strategien. Denn sowohl der Rückbau der Nutztierhaltung wie auch die Wiedervernässung der Moore sind Aufgaben, die mehrere Legislaturperioden umfassen werden.
Nur mit langfristigen Strategien können die Klimaziele in der Landwirtschaft eingehalten werden, sagt Grete. Und das sei auch wichtig für die Ernährungssicherheit.
Neben der Landwirtschaft gehört vor allem der Verkehrssektor zum Sorgenkind, wenn es um die Klimaziele geht. Der größte Batzen CO2 entfällt da nicht auf Flugzeuge oder Schiffe, sondern ganz klar auf den Straßenverkehr. Deshalb setzt die Bundesregierung auf Elektromobilität. Reicht das, um die Verkehrswende hinzukriegen? Oder was bräuchte es sonst noch? Marcel Heberlein berichtet aus Berlin.
Klimaschutzexperte Christian Hochfeld leidet.
Auf die letzten 30 Jahre zurückzublicken, alles in allem ist das doch relativ frustrierend.
Denn der Chef der Denkfabrik Agora Verkehrswende weiß, in allen Wirtschaftsbereichen in Deutschland wurde seit den 90er Jahren massiv CO2 eingespart. Nur eben nicht im Verkehr. Autos sind zwar immer effizienter geworden, aber auch schwerer und größer. Und es gibt mehr von ihnen. Und das hat fast alle möglichen Klimaschutzgewinne wieder aufgefressen. Was also tun?
Wir sagen natürlich immer, dass der größte Hebel zunächst einmal ist, fahrt öffentlich.
Sagt Eva Kreienkamp von den Berliner Verkehrsbetrieben. Das 9-Euro-Ticket hat ja gerade deutlich mehr Menschen in Busse und Bahnen gebracht. Die entscheidende Frage für den Klimaschutz ist aber, fahren Menschen stattdessen weniger Auto? Damit Autofahrerinnen und Autofahrer dauerhaft auf die öffentlichen umsteigen, braucht es mehr als niedrige Preise. Das zeigen zum Beispiel Studien zu Städten, in denen der Nahverkehr komplett kostenlos gemacht wurde. Noch wichtiger ist demnach, dass das Angebot besser wird. Also mehr Busse und Bahnen, die öfter fahren. Und mehr Preisdruck aufs Autofahren in der Stadt.
Wenn wir sagen, Pendler können für, weiß ich nicht, einen Euro am Tag oder sowas parken, dann haben wir da keine lenkende Wirkung. Das ist ja großartig.
Auch Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende sieht den Umstieg auf mehr öffentlichen Verkehr als großen Hebel. Bloß bis neue Busse gekauft und Bahnstrecken ausgebaut sind, wird viel Zeit vergehen. Kurzfristig sieht er deshalb nur eine Lösung.
Umstellung auf Elektromobilität beim Pkw und beim Lkw. Das ist das, was uns in den nächsten 10 Jahren am meisten bringen könnte.
Hohe Kaufprämien für Elektroautos gibt es schon. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen denkt außerdem darüber nach, eine Strafabgabe auf neue Verbrennerautos einzuführen und Dienstwagen mit Verbrennermotor steuerlich schlechter zu stellen. Die FDP hat bisher allerdings so ziemlich alles verhindert, was Benziner und Diesel teurer machen würde. FDP-Verkehrsminister Wissing sagt:
Ich muss abwägen zwischen der schnellen Erreichung von Klimaschutzzielen einerseits und den Mobilitätsanforderungen und auch der Akzeptanz der Gesellschaft für Maßnahmen andererseits.
Wissing setzt unter anderem auf mehr Homeoffice und mehr Ladesäulen für E-Autos. Viel CO2 wird allein dadurch aber nicht eingespart, glaubt Verkehrsexperte Hochfeld. Neben dem teurer Machen von Verbrennern und dem billiger Machen von E-Autos könnte der Staat manches auch einfach verbieten. Zu schnelles Fahren auf der Autobahn zum Beispiel. Ein solches Tempolimit würde aber nur eine eher kleine CO2-Einsparung bringen. Verkehrsexperte Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende ist trotzdem dafür.
Es kostet halt nichts. Es lässt sich sofort umsetzen. Und im Verhältnis zu dem, was Verkehrsminister Wissing jetzt als sein Sofortprogramm vorgestellt hat, was das in diesem Jahr an Minderungen bringt, macht es deutlich mehr.
Deutlich mehr braucht es in Deutschland auch beim Bauen. Es müssen klimagerechte Häuser her, ohne Ölheizungen, stattdessen mit Solaranlagen und guter Dämmung. Nur, woher nehmen wir Material und Fachkräfte? Und was ist mit alten Gebäuden, die saniert werden müssen? Bauministerin Clara Geiwitz will, dass Klimaschutz und bezahlbares Wohnen zusammengedacht werden. Kann das gelingen? Eva Huber über das, was im Bau- und Wohnsektor alles möglich ist.
Eine Baustelle in Berlin-Charlottenburg. Hier entsteht ein Bürokomplex. Es wird eins der klimafreundlichsten Bauwerke Berlins werden. Ein Leuchtturmprojekt, erzählt Immobilienentwickler Alexander Happ.
Also wir lassen das Kerngebäude aus den 50er Jahren stehen, dieses hier.
Er zeigt auf einen grauen Gebäudeklotz. Normalerweise wird sowas abgerissen und neu gebaut.
Wir haben einfach mal darüber nachgedacht, lassen wir es doch stehen.
Denn das spart Ressourcen und damit CO2, das ausgestoßen wird, um die Baumaterialien für den Neubau herzustellen. Daneben ist eine große freie Fläche. Hier will Happ einen Büroanbau setzen, fast komplett aus Holz. Ein klimafreundlicher Baustoff. Davon steht noch nichts. Gerade hat ein Bagger die Erde umgegraben.
Die Erde ist aufgewühlt worden und eigentlich kommt der Bagger gleich und macht hier weiter, um hier Erdsonden zu setzen.
Erdsonden, das bedeutet lange Rohre, die 99 Meter in die Tiefe gehen. Denn dort ist es auch im Winter 24 Grad warm. Die Wärme wird dann durch eine Wärmepumpe nach oben gebracht und heizt das gesamte Gebäude. Ganz ohne CO2-Emissionen. Geothermie heißt das. Das Beispiel zeigt, klimafreundlich bauen ist komplex und es braucht neue Ideen, neue Lösungen. Dringend nötig sind die, denn im Moment stößt der Bereich Wohnen 115 Millionen Tonnen CO2 im Jahr aus. Die Bundesregierung muss massiv umsteuern, um das Ziel klimaneutral bis 2055 da zu schaffen. Dennoch, Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD ist optimistisch.
Wir haben natürlich die große Chance, dass wir aus einem Problem im Klimabereich, im Gebäudesektor sogar etwas machen können, was klimafreundlich ist, indem wir zum Beispiel mit Holz bauen, aber indem wir auch mehr Strom produzieren in den Gebäuden der Zukunft, als die Häuser selber verbrauchen zum Betreiben.
Die Bundesregierung will eine Holzbauinitiative starten, aber das ist erstmal eine Ankündigung. Schon auf dem Weg ist ein Nachhaltigkeitssiegel, das den Lebenszyklus des Gebäudes erfasst, zum Beispiel auch, wie viel CO2 mit den Baustoffen entsteht. Aber neu bauen ist nur ein Teil. Das meiste CO2 muss in den alten Gebäuden eingespart werden. Deshalb will die Bundesregierung vor allem Sanierungen fördern. Das Förderprogramm wird dafür noch ausgearbeitet. Experten sagen, noch entscheidender ist, die Heizungen umzustellen. Der Großteil läuft noch mit Öl und Gas. Um das zu ändern, startet die Bundesregierung eine Wärmepumpenoffensive und will Kommunen bei der Planung von Wärmenetzen unterstützen. Wie sehr Gemeinden beim Heizen noch umdenken müssen, hat Immobilienentwickler Happ selbst erfahren.
Ich habe in den letzten 10 Jahren 6-mal versucht, Geothermie umzusetzen. Es ist 6-mal abgelehnt worden. Jetzt das 7. Mal klappt es plötzlich.
Es scheint sich was zu bewegen in Deutschland, wenn auch sehr langsam.
Sehr langsam. Das ist genau das Problem. Wir brauchen dringend klimafreundliche Häuser mit geringem Energieverbrauch, denn es kann gut sein, dass wir sehr schnell ohne Gas aus Russland dastehen. In der Not, also um mögliche Versorgungslücken durch den Ukraine-Krieg zu schließen, muss die Bundesregierung möglicherweise auf schmutzige fossile Energie zurückgreifen. Kohle, Kraftwerke wiederbeleben und außerdem Atommeiler am Netz halten. Was bedeutet das für das Klima? Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski.
Für die Grünen ist es richtig bitter. Eigentlich ist der schnelle Kohleausstieg eines der Kernanliegen der Partei in der Ampelkoalition. Aber wegen des Krieges in der Ukraine sollen Kohlekraftwerke nun erstmal verstärkt genutzt werden. Der grüne Klimaschutzminister Robert Habeck.
Ich versuche mich von den Parteiprogrammen jetzt fernzuhalten und das zu tun, was für die Versorgungssicherheit in Deutschland am notwendigen getan werden muss.
Heißt, zur endgültigen Abschaltung vorgesehene Kohlekraftwerke sollen nun befristet wieder hochgefahren werden können, um Gaskraftwerke in der Stromerzeugung zu ersetzen. Denn Erdgas wird nun knapp und soll deshalb für die Industrie und die Wärmeerzeugung reserviert werden. Allerdings, Kohleverstromung ist klimaschädlicher als Gasverstromung. Wie viele Steinkohle- oder auch Braunkohlekraftwerke tatsächlich aktiviert werden, ist bislang unklar. Mirko Schloss-Harzig von der Unternehmensberatung Enervis Energy Advisors geht aber von einem großen Potenzial aus. Eine Reservekapazität von rund 10 Gigawatt stünde rechnerisch bereit. Zum Vergleich, derzeit haben die laufenden Kohlekraftwerke eine Kapazität von knapp 40 Gigawatt.
So, dass man im Stromsektor, so zumindest unsere Berechnungen, in der Bandbreite von 30 bis 40 Millionen Tonnen mehr CO2 ausstoßen würde im Jahr 2023. Das sind über den Daumen rund 20% mehr als im vergangenen Jahr.
Das ließe sich verhindern, argumentieren die Befürworter einer längeren Nutzung der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke. Denn die würden praktisch klimaneutral Strom produzieren, betonen Union und AfD. Und auch die FDP drängt darauf, die Option Atom zumindest ernsthaft zu prüfen, so Parteichef und Finanzminister Christian Lindner.
Mich befriedigt jedenfalls nicht, dass wir die klimaschädliche Kohle verlängern, die Möglichkeiten der Kernenergie aber nicht einmal in Erwägung ziehen. Und genau das würde ich gerne ändern.
Die Atomfrage klären soll nun ein weiterer Stresstest im Auftrag des grün geführten Wirtschaftsministeriums. Dabei untersuchen die vier großen Betreiberfirmen der Stromnetze anhand von Worst-Case-Szenarien, ob im Winter Versorgungsengpässe beim Strom drohen könnten. Insbesondere Bayern gilt als möglicher Problemfall. Und dort ist noch das AKW Isar 2 in Betrieb, das laut einem Gutachten des TÜV Süd relativ problemlos seine vorhandenen Brennstäbe auch über den Jahreswechsel hinaus zur Stromproduktion nutzen könnte. Das wäre dann ein sogenannter Streckbetrieb. Selbst die grüne Spitzenpolitikerin, Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, will den inzwischen nicht mehr kategorisch ausschließen.
Das heißt, wenn es dazu kommt, dass wir eine wirkliche Notsituation haben, dass Krankenhäuser nicht mehr arbeiten können. Wenn eine solche Notsituation eintritt, dann müssen wir darüber reden, was mit den Brennstäben ist.
Nun soll alles vom Ergebnis des Stresstests für die Stromnetze abhängen. Sollte der aber zu dem Ergebnis kommen, dass voraussichtlich keine Blackouts drohen, dürfte das Thema Weiternutzung der Kernkraftwerke für die Bundesregierung vom Tisch sein.
Der Klimawandel trifft uns mit voller Wucht. Dazu kommen Ukraine-Krieg und Hungerkrise. Die Bundesregierung steht vor Mammutaufgaben, um die Bürger zu schützen, mehr als je zuvor. Sommer, Sonne, Erderwärmung. Die deutschen Baustellen beim Klimaschutz. Darum ging es heute in SWR Aktuell Kontext mit Marion Theiss.